Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen sexualisierter Gewalt. 3. März 2021. London befindet sich im dritten Lockdown. Das Coronavirus hat die Welt lahmgelegt und auch vor der britischen Hauptstadt nicht Halt gemacht. Die Bewohner sind angewiesen, zu Hause zu bleiben, das Haus nur für medizinische Termine oder Besorgungen zu verlassen. Die wochenlangen Kontaktbeschränkungen zehren an den Nerven. Die Menschen sind müde. Eine von ihnen ist Sarah. Trotz der Empfehlungen gönnt sie sich zwischendurch eine kleine Zusammenkunft mit Freunden. So auch an diesem Dienstagabend. Sie ist in Clapham eingeladen, einem historischen Bezirk im Südwesten von London. Ein schöner Abend mit Wein und guten Gesprächen, der sich gegen 21 Uhr dem Ende zuneigt. Sarah verabschiedet sich und macht sich zu Fuß auf den Heimweg. Sie will noch Frischluft schnappen. Sie wohnt schon seit einigen Jahren in Brixton, einem Multikulti-Szeneviertel im Süden der Stadt. Die 33-Jährige kennt den Weg in- und auswendig. Von ihrem Zuhause trennen sie nur 4 Kilometer. In den ersten 15 Minuten begleitet sie ihr Freund in Echtzeit am Handy. Die beiden telefonieren und verabreden sich für den kommenden Tag. Um 21.28 Uhr endet der Anruf. Sarah ist schwer verliebt in Josh. Beide sind im Marketing tätig und träumen von einer Zukunft mit gemeinsamen Kindern. Über den kalten Märzabend bricht die Nacht herein. Die Straßen sind wie leergefegt. Auf den Bürgersteigen sind kaum noch Menschen unterwegs. Sarahs wollweiße Strickmütze, die grasgrüne Kapuzenjacke und die türkisblauen Turnschuhe mit den knallroten Schnürsenkeln leuchten wie kleine Farbkleckse in der Dunkelheit. Sarah ist arglos. Sie kann nicht ahnen, dass sie in den nächsten Minuten ins Visier eines Mannes geraten wird. Eines Mannes, der schon seit Stunden in einem weißen Wagen durch die Gegend fährt. Er hat kein festes Ziel. Aber er hat eine Entscheidung getroffen. Kühl und durchdacht. Er ist auf der Jagd. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. Am nächsten Tag verpasst Sarah ein fest vereinbartes Business-Meeting. Sarah und Josh waren später an diesem Tag eigentlich verabredet, aber Josh wählt sich an diesem Mittwoch vergebens die Finger wund. Sarahs Telefon ist abgeschaltet. Sie ruft nicht zurück. Ihre Wohnung scheint verwaist. Josh kennt seine Freundin als zuverlässig und gewissenhaft. Dieses Verhalten passt nicht zu ihr. Ihn beschleicht ein unbestimmtes, ungutes Gefühl. Er telefoniert mit Sarahs Familie und ihren Freunden, aber niemand hat etwas von ihr gehört. In den Abendstunden meldet er sie schließlich bei der Polizei als vermisst. Zu diesem Zeitpunkt ist noch unklar, ob es sich um einen bloßen Vermisstenfall handelt oder ein möglicher Straftatbestand im Raum steht. In der frühen Phase der Pandemie stieg die Zahl der gemeldeten Gewalt- und Sexualdelikte in London sprunghaft an. Vielleicht ein Grund mehr, weshalb die Ermittelnden schnell reagieren. Sie versuchen, Sarahs letzte Spuren nachzuzeichnen und setzen bei den stillen Beobachtern an, die in der ganzen Stadt zu finden sind. Den Kameras. Unter der Regierung von Tony Blair wurde die Metropole Anfang der 2000er Jahre großflächig mit Überwachungskameras bestückt. Eine Reaktion auf die wachsende Angst vor terroristischen Anschlägen. London ist eine Stadt, in der das öffentliche Auge zusieht. Egal ob in Bussen, Bahnhöfen, an Verkehrsschildern oder Hausfassaden. Die stillen Beobachter nehmen auch das auf, was dem menschlichen Auge oft entgeht. In London gibt es schätzungsweise 1 Million davon. Die Special Crime Unit der London Metropolitan Police unterstützt die Ermittlungen und beginnt mit der Sichtung des Materials. Sie grenzt das Videomaterial auf den Bereich zwischen Sarahs Wohnadresse und der Leithwaite Road in Clapham ein, wo Sarah am Abend ihres Verschwindens Freunde besuchte. Den Ermittelnden schwappt dennoch eine Bilderflut entgegen. Rund 1800 Stunden Filmmaterial werden sie in den nächsten Tagen auswerten. Zeitgleich posten Sarahs Familie und ihre Freunde Suchaufrufe in den sozialen Medien. Sarahs große, blaue Augen strahlen den Menschen in London in diesen Tagen von unzähligen ausgedruckten Suchplakaten entgegen. Vermisst steht da in Großbuchstaben. Unterlegt ist der Schriftzug in signalroter Farbe. Darunter zwei Fotos von Sarah. Sie zeigen sie lächelnd. Auf dem einen trägt sie ihr honigblondes, langes Haar mit Mittelscheitel. Das zweite Foto zeigt sie in der knallgrünen Kapuzenjacke, die sie am Abend ihres Verschwindens trug. Mit Hilfe der Aufnahme verschiedener Überwachungskameras gelingt es den Ermittelnden, den Weg zu rekonstruieren, den Sarah am 3. März 2021 genommen hat. Das Bildmaterial zeigt, wie die 33-Jährige gegen 18 Uhr ihre Wohnung in Brixton verlässt, wie sie unterwegs noch eine Flasche Wein in einem Supermarkt kauft, wie sie sich nach dem Besuch in Clapham wieder auf dem Heimweg macht. Knapp 50 Minuten Fußmarsch liegen vor Sarah. Aber sie wird später nicht mehr dabei aufgezeichnet, wie sie in ihr Wohnhaus zurückkehrt. Sie hat es nicht mehr bis nach Hause geschafft. Von besonderem polizeilichen Interesse ist die Aufnahme aus der Überwachungskamera eines Busses. Im Vorbeifahren hatte die Kamera eine Szene aufgezeichnet, die das Ermittlungsteam in Alarmbereitschaft versetzt. Im Video zu sehen ist ein weißer Wagen, der am Straßenrand geparkt ist. Die Standlichter sind eingeschaltet. Etwas abseits vom Fahrzeug steht Sarah. Sie spricht mit einem Mann, der groß und kräftig gebaut ist. Die Aufnahme ist um 21.34 Uhr auf der Poynders Road entstanden. Von hier aus wären es nur noch 1,5 Kilometer zu Sarahs Wohnhaus gewesen. Eine andere Videosequenz zeigt, wie Sarah von dem Mann zum Wagen geführt wird. Sie nimmt auf der Rückbank Platz. Eine mögliche Entführung steht jetzt im Raum. Die Ermittelnden machen noch einen weiteren Ausschnitt ausfindig, der von einem anderen Bus aufgezeichnet wurde. Darauf ist das Nummernschild des weißen Wagens erkennbar. Eine Datenabfrage ergibt, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Mietwagen von einem Verleih aus Dover handelt. Über die Aufzeichnungen der Mietwagenfirma können die Ermittelnden den Fahrer vom 3. März 2021 namhaft machen und erleben eine böse Überraschung. Wayne Cousins, seit 15 Jahren verheiratet. Zweifacher Familienvater, wohnhaft in der Grafschaft Kent und Polizeibeamter. Der Mann, der Sarah Everett am Abend ihres Verschwindens ins Fahrzeug gelotst hat, stammt aus den eigenen Reihen. Der 48-Jährige gehört einer Londoner Eliteeinheit an, die für den Schutz von Diplomaten und Parlamentariern abgestellt wurde. Davor war er Teil einer Sondereinheit, die nukleare Einrichtungen überwacht. Am Abend des 9. März 2021 klingen die Ermittelnden an der Tür des Kollegen. Er lebt in einem unscheinbaren Wohnhaus mit mittelbrauner Ziegelfassade und Flachdach. Vor den Fenstern hängen weiße Gardinen. Cousins ist zu Hause. Eine erste polizeiliche Befragung findet noch an Ort und Stelle statt. Die Ermittelnden nehmen zusammen mit ihm im Wohnzimmer Platz. Einer der Beamten trägt eine Bodycam am Leib, die die nächsten Minuten in Bild und Ton dokumentiert. Cousins trägt gemütliche Freizeitkleidung, eine knielange Shorts und ein helles T-Shirt. Er sitzt auf seinem Sofa, die Hände vorm Bauch, sie sind in Handschellen gelegt. Während Cousins die Fragen der Ermittelnden beantwortet, schleicht seine schwarz-weiß getigerte Katze durchs Bild. Es wird leise gesprochen an diesem Abend. Der Ton klingt fast sanft. Der glatzköpfige Cousins soll sich ein Foto von der vermissten Sarah ansehen. Er räumt ein, dass er schon gehört hat, dass sie irgendwo in London verschwand, behauptet aber, er habe sie noch nie persönlich getroffen. Eine Aussage, die durch die Aufnahme der Überwachungskameras klar widerlegt werden kann. Die Ermittler konfrontieren ihn mit ihren Erkenntnissen und bekommen daraufhin eine abenteuerliche Geschichte aufgetischt. Denn Cousins weist sich selbst als Opfer aus. Das Opfer einer Erpressung. Er gesteht zwar, dass er Sarah entführt hat, behauptet aber, andere hätten ihn dazu genötigt. Er erzählt von 3 osteuropäischen Männern, denen er Geld schulde. Seine finanzielle Situation sei miserabel, aber er habe trotzdem Prostituierte besucht, für deren Dienste er nicht zahlen konnte. Die Zuhälter der Frauen hätten ihn unter Druck gesetzt und damit gedroht, seiner Familie etwas anzutun. Sie hätten ihm mit Nachdruck angeboten, seine Schulden anders zu begleichen. Nämlich, indem er ihnen junge Frauen besorgt, die für sie anschaffen gehen. Nähere Angaben zu den Männern kann der rotbärtige Cousins nicht machen. Angeblich kennt er weder ihre Namen noch ihre Telefonnummern. Sämtliche Daten von seinem Handy hatte er eine gute halbe Stunde, bevor die Ermittler eintrafen, gelöscht. Laut Cousins habe er Sarah nach der Entführung an die drei Männer übergeben. Sie hätten die junge Frau in einem Mercedes mit rumänischem Nummernschild abgeholt. Die Ermittlenden haben ihre Zweifel an der Aussage des 48-Jährigen. Cousins wird noch in derselben Nacht in U-Haft überstellt. Eine Hausdurchsuchung wird angeordnet. Die Ermittlenden finden heraus, dass der 48-Jährige noch ein zweites Grundstück in ländlicher Umgebung besitzt. Einen Tag nach Cousins Festnahme werden die Suchmaßnahmen auf das Zweitgrundstück ausgeweitet. Der Mittwoch ist ein trostloser, wolkenverhangener Tag. Sarah ist seit einer Woche verschwunden und die Hoffnung, sie noch lebend zu finden, ist gering. Die Suchstaffeln durchkämmen ein angrenzendes Waldgebiet. In einem nahegelegenen Teich kommen Taucher zum Einsatz. Dann, gegen 16.20 Uhr, bergen die Beamten eine große grüne Transporttasche aus dem Gewässer. In der Tasche entdecken sie eine entstellte Frauenleiche. Sie wurde verbrannt. Der Leichenfundort ist nur wenige Meter von Cousins Zweitgrundstück entfernt und rund 80 Kilometer von Clapham, wo Sarah zuletzt von der Videoüberwachung aufgezeichnet wurde. Zur Identifizierung der Leiche werden zahnärztliche Unterlagen herangezogen. Ein Abgleich bringt schließlich Gewissheit. Zwei Tage nach dem Leichenfund, am 12. März, gibt die Polizei öffentlich bekannt, dass es sich bei der Toten um Sarah Everett handelt. Sie wurde stranguliert. Cousins wird mit den neuesten Erkenntnissen konfrontiert und macht von seinem Schweigerecht Gebrauch. Am nächsten Tag wird Anklage gegen den zweifachen Familienvater erhoben. Die forensischen Untersuchungen in seinem Wohnhaus und auf dem Zweitgrundstück dauern indessen an. Ende September 2021 ist der Prozess auf Takt im Old Bailey, dem zentralen Strafgerichtshof in London. Seit dem Mord an Sarah sind fast 7 Monate vergangen. Für die, die sie kannten und liebten, fühlt es sich an, als sei es erst gestern gewesen. Verschleppt, vergewaltigt, ermordet. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft wiegt schwer. Cousins hatte sich im Vorfeld schuldig bekannt, allerdings nur der Entführung und Vergewaltigung. Den Mord würde er erst im Zuge der Hauptverhandlung gestehen. Details zum Tathergang gibt er aber nicht preis. Sarahs Mörder ist kein unbeschriebenes Blatt und das erfahren jetzt alle Anwesenden im Saal. Wayne Cousins ist bereits in der Vergangenheit durch exhibitionistische Handlungen aufgefallen. Einmal 2015 wegen entblößten Autofahrens. Damals war er noch für die Civil Nuclear Constabulary im Objektschutz tätig. Ein zweiter Vorfall soll sich nur wenige Wochen vor dem Mord an Sarah ereignet haben. Cousins soll wieder mit entblößtem Unterkörper im Wagen gesessen haben, als er bei einer McDonald's-Mitarbeiterin eine Bestellung beim Drive-Thru aufgab. Berufliche Konsequenzen hatte sein Fehlverhalten allerdings nicht. Cousins durfte weiter im Dienst verbleiben. Bei seinen Kollegen ist er schon länger unter dem Spitznamen Perverser bekannt. Dass der verheiratete Cousins regelmäßig zu Prostituierten geht, Dating-Plattformen nutzt und einen Faible für Waffen und Gewaltpornografie hat, ist in seinem Team ein offenes Geheimnis. Die Staatsanwaltschaft wirft Cousins vor, am Abend des 3. März 2021 eine Festnahme vorgetäuscht zu haben, um Sarah in den Wagen zu locken. Der Staatsanwalt erbringt den Beweis dafür, dass der Angeklagte nicht aus einem spontanen Impuls heraus, sondern berechnend und planvoll gehandelt hat. Er beruft sich auf die Ermittlungsergebnisse. Anhand von Zeugenaussagen, Kameraaufnahmen, Kreditkartenabrechnungen, ausgelesenen Telefondaten und forensischen Beweisen zeichnet er das Bild einer akribisch geplanten Tat nach. Cousins besitzt ein eigenes Auto, das er offenbar nicht als Entführungsfahrzeug nutzen will. Der unaufgeräumte Seat würde bei seinem späteren Opfer wahrscheinlich Misstrauen wecken. Deshalb entscheidet er sich für einen Mietwagen und wählt ein Fahrzeugmodell aus, das in England standardmäßig als Polizeiwagen eingesetzt wird. Ein weißer Van, Modell Vauxhall Astra. Am 28. Februar 2021, 3 Tage vor der Tat, bucht er das Fahrzeug bei einer Leihfirma in Kent. Für den Zeitraum vom 3. März 17 Uhr bis zum 4. März 9.30 Uhr morgens. Seiner Frau gegenüber behauptet Cousins, dass er am 3. März Spätschicht hat. Tatsächlich geht der 48-Jährige an diesem Abend aber auf die Jagd. Am späten Nachmittag holt er den Mietwagen bei der Leihfirma in Dover ab und fährt damit nach London. Um 20 Uhr wird er von der Überwachungskamera eines Supermarkts in Kensington beim Kauf von mehreren Haargummis aufgezeichnet. Er wird sie später zum Hilfsmittel für eine Vergewaltigung umfunktionieren. Er fährt durch die Straßen und hält Ausschau nach einem Opfer. Gegen 21.30 Uhr entdeckt er dann Sarah auf der Pioneers Road. Er hält sie an und zeigt ihr seinen Dienstausweis. Er gibt sich als Zivilpolizist aus und täuscht eine Festnahme vor, um Sarah ins Fahrzeug zu locken. Die Ermittelnden, die mit dem Fall betraut waren, vermuten, dass er einen Verstoß gegen die Lockdown-Bestimmungen als Vorwand genutzt haben könnte. Einem Zeugen zufolge soll er ihr sogar Handschellen angelegt haben. Cousins buxiert Sarah zu seinem Mietwagen. Sie muss auf der Rückbank Platz nehmen. Dann legt er ihr den Sicherheitsgurt um. Rund 2 Stunden später wird der weiße Van dann von einer Überwachungskamera in Dover aufgezeichnet. Cousins wechselt hier das Fahrzeug und setzt die Fahrt in seinem Seat fort. Sein Handy lockt sich nach Mitternacht in einen Sendemast in einer abgeschiedenen ländlichen Gegend nordwestlich von Dover ein. Dort, so die Vermutung der Staatsanwaltschaft, vergewaltigt Cousins Sarah. In seinem Seat können später die kurz zuvor gekauften Haargummis und Gleitmittel gesichert werden. Die Anklage geht davon aus, dass der 48-Jährige Sarah nach der Vergewaltigung in Verdeckungsabsicht getötet hat. Er hatte der 33-Jährigen seinen Dienstausweis gezeigt. Folglich wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis man ihn festgesetzt hätte. Nach der Tat steuert er sein Zweitgrundstück an, wo er Sarahs Leiche erstmal in einem alten Kühlschrank versteckt. In den frühen Morgenstunden werden Cousins und sein Seat immer wieder von verschiedenen Überwachungskameras gefilmt. Um 2.34 Uhr kauft er sich Softdrinks an einer Tankstelle in Dover. Danach fährt er ziellos durch die Gegend. Stunden später steigt er wieder auf den gemieteten weißen Van um. Um 8.14 Uhr gönnt er sich noch ein Stück Tart und eine heiße Schokolade in einem Café. Anschließend gibt er den Mietwagen bei dem Autoverleiher zurück. Auf dem Heimweg entfernt der 48-Jährige noch die SIM-Karte aus Sarahs Handy und wirft sie in einen Fluss nahe seines Wohnhauses. Die Suchtrupps werden sie später dort finden. Am Vormittag desselben Tages zeichnen die öffentlichen Kameras Cousins dann bei einer BP-Tankstelle auf. Er kauft einen Benzinbehälter, den er an der Zapfsäule befüllt, und genehmigt sich einen Karamell-Latte Macchiato. Einen Tag später versucht Cousins dann, Sarahs Leiche auf seinem Zweitgrundstück zu verbrennen. Er übergießt sie mit dem Benzin und setzt ihren Körper in Brand. Einem Zeugen fallen am 5. März um die Mittagszeit die lodernden Flammen auf Cousins Grundstück auf. Mit seinem menschlichen Opfer kannte er keine Gnade. Um das Wohlergehen seines Hundes scheint er dafür umso besorgter zu sein. Cousins tätigt nämlich noch, wie man später herausfindet, einen Anruf beim Tierarzt, bevor er Sarahs verbrannten Leichnam in der großen Transporttasche verstaut und im nahegelegenen Teich entsorgt. Im Prozessverlauf werden nicht nur Augenzeugen und Sachverständige in den Zeugenstand gerufen. Am letzten Verhandlungstag geben Sarahs Hinterbliebene eine Erklärung ab. Sie wollen erzählen von Sarah, aber auch davon, was die Tat mit ihnen gemacht hat. Sarahs Vater Jeremy, Professor an der University of York, wendet sich direkt an den rotbärtigen Mann auf der Anklagebank, der Verhandlung nur mit gesenktem Kopf beiwohnt. Jeremy spricht von seiner Tochter. Davon, dass sie auf ein eigenes Haus hinsparte. Davon, dass sie später heiraten und Kinder haben wollte. Und davon, dass er selbst so gern Großvater geworden wäre. Dann spricht Jeremy vom Schmerz. Keine Strafe könne das wiedergutmachen, was er seiner Tochter und der ganzen Familie angetan hat. Jeremy will, dass der Mörder seiner Tochter ihm in die Augen schaut. Er fordert ihn mit ruhiger Stimme dazu auf. Aber Cousins meidet den Blickkontakt. Er hebt seinen Kopf nur kurz an. Mehr kann oder will er dem trauernden Vater offenbar nicht zugestehen. Sarahs ältere Schwester Katie nennt Cousins ein Raubtier, ein Monster. Auch sie spricht direkt zu ihm. Katie hofft, dass ihre Schwester nicht bei vollem Bewusstsein mitbekommen musste, was er ihr angetan hat. Katie bricht in Tränen aus, als sie von der Zukunft erzählt, die Cousins ihrer kleinen Schwester und ein Stück weit auch ihr selbst genommen hat. Keine gemeinsamen Reisen mehr, keine Brautjungfer der anderen mehr sein können, kein gemeinsames Älterwerden und Falten ziehen. Sarahs Eltern hatten erwürgt, dass ein großes Porträt ihrer Tochter im Gerichtssaal aufgestellt wird. Alle im Saal sollen ihr Gesicht sehen. Alle sollen sie als wertvollen, strahlenden Menschen begreifen und nicht nur als Aktenzeichen, als gesichtloses Opfer, das zur falschen Zeit am falschen Ort war. Das Urteil gegen Wayne Cousins ergeht am 30. September. Es lautet auf lebenslang, ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. Cousins Anwalt versucht, nach dem Urteil in Revision zu gehen. Eine lange Haftstrafe hält er für gerechtfertigt. Aber er will sich dafür einsetzen, dass sein Mandant später eine Aussicht auf Bewährung hat. Der zuständige Richter lehnt den Revisionsantrag ab und betont die Grausamkeit der Tat. Der Umstand, dass Cousins seine Position als Polizist ganz bewusst ausgenutzt hat, sei in erster Instanz zu Recht strafverschärfend gewertet worden. Es bleibt bei der lebenslangen Freiheitsstrafe. Sarahs Mörder wird den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. In England ist es das erste Mal, dass ein einfacher Mörder zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt wird. Bis dato wurde die Höchststrafe nur gegen Personen verhängt, die mehrere Menschen getötet haben, beispielsweise durch terroristische Anschläge. Ein Urteil, das Sarahs Hinterbliebenen keine Genugtuung bringt. Den Verlust der eigenen Tochter, Freundin und Schwester kann auch der härteste Urteilsspruch nicht wettmachen. Trotzdem sind sie erleichtert, dass von Cousins zukünftig keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit ausgehen wird und sprechen den Beamten der Metropolitan Police, die am Fall ihrer Tochter mitgearbeitet haben, öffentlich ihren Dank aus. Nach dem brutalen Mord an Sarah ging ein Aufschrei durchs Land und über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Der Fall hat einen globalen Diskurs angestoßen. Frauen in der ganzen Welt begehren dagegen auf, dass ihnen von Kindheitsbeinen an Regeln eingeimpft werden, dass sie nachts bestimmte Gegenden meiden sollen und dass sie es sind, die aus Angst auf dem Heimweg ihren Standort via Handy teilen müssen. Angesichts der Debatte über die Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum gerät die Londoner Polizeichefin mehr und mehr unter Druck. Am Tag von Cousins Verurteilung hatte Cressidia Dick noch in einem öffentlichen Statement klargemacht, dass er alles verraten hat, wofür die Polizeiarbeit eigentlich steht. Zitat: Polizeibeamte sind dazu da, die Menschen zu schützen, vertrauenswürdig, mutig und mitfühlend zu sein. Aber das Vertrauen der Menschen in die Schutzorgane und die Polizeichefin selbst hat tiefe Risse bekommen. Ihre Einsatzkräfte haben eine unangemeldete Mahnwache für Sarah Everett, an der überwiegend Frauen teilnahmen, mit Verweis auf die Corona-Beschränkungen aufgelöst. Gewaltsam. Das Foto einer jungen Demonstrantin, die in Handschellen gefesselt auf dem Boden liegt, während zwei Polizisten über ihr knien und sie zu Boden drücken, ging nach der Mahnwache viral. Auch der Bürgermeister von London kritisiert das Vorgehen der Polizei und zweifelt daran, dass die Polizeichefin den, Zitat, notwendigen Kulturwandel innerhalb der Metropolitan Police einleiten kann. Die Londoner Polizei war in den letzten Jahren wiederholt wegen diskriminierenden Statements und harschem Vorgehen gegen Demonstrierende in die Kritik geraten. Nach dem Mord an Sarah ermittelt ein unabhängiger Untersuchungsausschuss in den Reihen der Polizei und sorgt für weitere Negativschlagzeilen. Stein des Anstoßes sind Chatprotokolle, in denen sich Polizeibeamte via Facebook und WhatsApp zu Vergewaltigungsfantasien austauschen und homophob, rassistisch und sexistisch äußern. Als Reaktion auf den Mord an Sarah hatte die Londoner Polizei zudem Verhaltensempfehlungen ausgesprochen. Frauen, die von einem Zivilpolizisten angesprochen werden und dessen Echtheit anzweifeln, sollten demnach an nahegelegene Türen klopfen, Passanten und vorbeifahrende Fahrzeuge stoppen oder den Notruf wählen. Kritische Stimmen sehen darin eine Umkehr der Verantwortlichkeiten. Die britische Frauenorganisation Reclaim the Streets kontert in einem Pressestatement: Wieder wird die Verantwortung auf die Frauen gelegt, sich selbst zu schützen. Und was noch schlimmer ist, dass sie sich vor den Menschen schützen sollen, die sie beschützen sollen. Jamie Klinger, eine Mitbegründerin von Reclaim the Streets, wird noch deutlicher und beschreibt die Gewalt gegen Frauen als Epidemie während der Pandemie. Es könne nicht sein, dass rund die Hälfte der Londoner Bevölkerung, nämlich die weibliche, fürchten muss, nicht wohlbehalten und lebendig nach Hause zu kommen. Was kann ich machen, damit ich nicht auffalle? Was kann ich tun, damit ich mich nicht in Gefahr bringe? Fragen, die sich laut Klingers Auffassung anders verlagern müssen. Nämlich auf die Seite der Regierung und der Strafverfolgungsbehörden. Diese seien in der Pflicht, präventive Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu ergreifen. Cressida Dick, die Londoner Polizeipräsidentin, erklärt unter dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit im Februar 2022 schließlich ihren Rücktritt. Sarah ist eine von mindestens 141 Frauen, die 2021 im Vereinigten Königreich einem Tötungsdelikt zum Opfer fielen. Für die, die sie kannten, ist sie aber mehr als eine Nummer in einer Fallstatistik oder ein Aufhänger für politische Debatten. Sarah war das jüngste von drei Kindern. Sie war eine Karaoke-Queen, eine begnadete Tänzerin. Sarah liebte Online-Shopping, musste sich selbst immer daran erinnern, dass die Rücksendefrist nur 30 Tage beträgt. Sarah war eine, der man gern zusah bei dem, was sie tat. Sie war mehr als die verschwommene Silhouette, die auf den Aufnahmen der Überwachungskameras vom 3. März 2021 zu sehen ist. Sarah war ein Mensch, der von Freunden und Familie geliebt wurde. Das war Steig nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steig nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
In der Nacht zum Karfreitag 2009 wird eine Familie brutal ausgelöscht. Nur der Sohn überlebt. Doch was zunächst wie ein unbegreifliches Verbrechen wirkt, entwickelt sich zu einer verstörenden Enthüllung über Doppelleben, dunkle Geheimnisse und Abgründe in einer scheinbar perfekten Welt. Der Vierfachmord von Eislingen ist ein sechsteiliger True-Crime-Podcast, der den Fall rekonstruiert, tiefgründige Analysen bietet und Licht in eines der aufsehenerregendsten Verbrechen Deutschlands bringt. Hört rein, der Vierfachmord von Eislingen, exklusiv bei Podimo.